Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Hallihallo zur allerersten Folge in diesem Jahr von eurem Lieblingsgewerkschaftspodcast. Wir wissen alle, das letzte Jahr hat echt einiges von uns gefordert. Man ist ein bisschen aus der Puste, so ein bisschen aus 2024 rausgeschlittert ins Jahr 2025. Aber wir wissen, ausruhen geht nicht so richtig. Stillstand hat noch nie was bewegt. Und wir müssen in diesem Jahr mit voller Kraft weitermachen, weil es steht einiges an. Wie wir es aber auch in der letzten Folge angekündigt haben, befinden wir uns jetzt in diesem Jahr hier im Podcast in teils neuer Besetzung. Ich darf nämlich hier jemanden an meiner Seite begrüßen, auf den ich seit letztem Jahr schon gewartet habe. I proudly present to you unsere neue Bundesjugendsekretärin Svenja Thelen. Hi Svenja, ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass ich da bin. Hi Linda, wie immer schön auch dich zu hören und frohes Neues erstmal.
Frohes Neues, so viel Etikette muss sein. Ich glaube, viele kennen dich schon aus verschiedenen Gremien in der IG Metall Jugend. Du bist jetzt auch schon einige Zeit beim Ressort Junge IG Metall beschäftigt. Wir haben dich schon ein paar Mal hier im Podcast auch zu Gast gehabt und gehört. Aber sicher kennt dich noch nicht jeder persönlich in unserer ja doch sehr großen Organisation. Deswegen lass uns vielleicht kurz den Moment nutzen, um dich mal so amtsantrittsmäßig einmal vorzustellen. Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, dann hast du ja selber ehrenamtlich bei der IG Metalljugend auch angefangen, warst Jaffi in deinem Betrieb früher und bist dann auch noch in anderen Gremien aktiv gewesen, oder?
Ganz genau, ich bin schon ganz lange in der Gewerkschaftsjugend aktiv, ehrenamtlich und auch hauptamtlich. Und aktiv geworden bin ich damals als Jaffi in einem größeren Autohaus in NRW. Und da war ich dann auch irgendwann ja Vorsitzende. Und seitdem ist tatsächlich auch die IG Metalljugend bei mir gar nicht mehr wegzudenken gewesen. Ich war da jahrelang aktiv, auch während des Studiums, auf allen Strukturebenen. Und hauptamtlich geworden bin ich dann aber bei der DGB-Jugend, erst auf regionaler Ebene und anschließend dann als DGB-Bezirksjugendsekretärin in Bayern. Und die letzten Jahre, daher kennen wir uns ja auch bereits, Linda, und haben hier schon öfter gequatscht, da war ich in unserem Ressort Junge IG Metall und Studierende Projektkoordinatorin für das bundesweite Studierendenprojekt der IG Metall. Zu dem Thema war ich auch zuletzt zum BAföG hier, da haben wir uns drüber unterhalten, was es da für Neuerungen gab. Und jetzt sitze ich hier in neuer Funktion, hoffe Steffi erholt sich schon ganz gut und darf seit genau 2 Tagen Bundesjugendsekretärin der IG Metall sein. Und da freue ich mich drauf, aber das geht natürlich ganz klar auch mit Herausforderungen einher, vor denen wir uns gerade befinden. Da muss man zusammenstehen, da geht es um das, was wir immer machen, um das Zusammenhalten. Das wird mir immer wieder deutlich, dessen bin ich mir sehr bewusst und diese Herausforderungen, die möchte ich gerne gemeinsam mit der IG Metalljugend angehen.
Ich glaube, genau das können wir auch in diesem Jahr gebrauchen, weil wir kommen so ein bisschen gebeutelt aus dem letzten Jahr raus, wo ja so Erfolg und Krise ganz nah beieinander lagen und man gar nicht wusste, wo es jetzt hier oben und unten, weil nach dieser sehr erfolgreichen Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie, wo ja wirklich ein tolles Ergebnis erzielt wurde, trudelten dann so zum Ende des Jahres eine Nachricht nach der anderen zum Stellenabbau in der Stahlindustrie, aber auch in der Automobil- und Zuliefererindustrie ein. Und mir war schon relativ schwindelig, muss ich sagen. Wie ging es dir denn Ende des Jahres?
Du sagst es war einfach super viel los. Es gab ja fast keinen Tag, an dem es nicht eine Push-Nachricht gab, die von Stellenabbau berichtete. Meine Uhr ist irgendwie immer wieder aufgeleuchtet, egal wo ich war. Und da bin ich ganz ehrlich, das kann einen natürlich erschlagen, auch so kurz vor Weihnachten. Diese Zahlen, das sind ja auch nicht einfach nur Zahlen, das sind unsere KollegInnen in den Betrieben, die damit Ende des Jahres konfrontiert waren, die dann natürlich auch mit Sorge in die Zukunft blicken, in das neue Jahr. Da geht es um Beschäftigungssicherung, um Zukunftssicherung. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir befinden uns in herausfordernden Zeiten. Da sind wir von Angriffen der Arbeitgeber betroffen, denen wir natürlich mit unserer Stärke, unserem Zusammenhalt entgegnen müssen. Und das passiert ja auch. Das konnten wir an vielen Orten letztes Jahr ja auch sehen und spüren. Du hast da die Tarifrunde angesprochen. Da haben wir das einmal mehr gezeigt, was das ja auch bewirken kann. Wenn ich so über das letzte Jahr nachdenke, über 2024, und wenn du mich fragen würdest, was da mein ganz persönliches Highlight war, dann war es definitiv die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Und da meine ich, also für mich ganz persönlich, diesen Prozess, den wir als Jugendverband um die Jugendforderung gefahren haben, mit der wir uns ja wirklich ganz lange auseinandergesetzt haben, für die wir laut und sichtbar und wirklich nirgendwo mehr wegzudenken waren. Ich war in der Zeit tatsächlich ganz viel unterwegs. Ich glaube, da habt ihr die letzten Folgen auch drüber gesprochen, was es da alles drumherum so gab. Und da war ich zum Beispiel in Sitzungen, aber auch auf Jugendwarnstreiks und durfte da immer wieder hautnah miterleben, was das gemeinsame Einsetzen für so eine Sache ja auch für uns alle bedeutet und was das für uns bedeutet und auch mit uns macht, was dann ja auch zum Ergebnis geführt hat. Und da bist du aber mit Steffi letzten Monat schon drauf eingegangen, was das inhaltlich genau bedeutet. Das hat mich aber zum Ende des Jahres total beschwingt. Genau, da bin ich nach dem Verhandlungsergebnis erstmal nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen. Kurz vor Weihnachten gab es dann nach einer riesigen Kraftanstrengung, nach über 70 Stunden Verhandlung, ja auch ein Verhandlungsergebnis bei VW, bei dem dann letztlich die roten Linien der IG Metall eingehalten wurden. Das heißt, es wird keine Werksschließungen geben, keine Massenentlassungen und keine langfristigen Einschnitte in den Tarifvertrag.
Ja, das war nochmal eine Knallernachricht, auf die wir ganz schön hingefiebert haben. Ich werde nicht müde, das zu erzählen, dass ich ja selber Wolfsburgerin bin und deswegen Volkswagen und die ganzen Nachrichten um Volkswagen immer auch einen großen Platz bei mir haben. Bin nach Hause gefahren, Richtung Weihnachten quasi, zu meinem Vater und auf einmal kam die Push-Nachricht und mein Mann musste dann das Radio ausmachen und mir erklären erstmal oder erzählen, was denn die Einigung beinhaltet, weil ich es nicht abwarten konnte und direkt wissen musste, was da jetzt passiert ist. Magst du an der Stelle nochmal einen kurzen Einblick geben? Wir reden ja nochmal in den kommenden Folgen genauer drüber, aber vielleicht jetzt nochmal die Facts so ein bisschen zusammentragen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht vorab ganz kurz. Ich war auch unterwegs. Ich hatte tatsächlich Kinotickets für den Abend gebucht. Und als ich dann langsam angekündigt hat, dass es eine Pressekonferenz geben wird, da habe ich schnell die Kinotickets. Das ging irgendwie, konnte ich die stornieren und dann bin ich am nächsten Tag ins Kino gegangen. Genau. Damit ich zu Hause vorm Fernseher die Pressekonferenz verfolgen kann. Genau. Also mir ging es da sehr ähnlich in dem Moment wie dir.
Gewerkschaftskino-mäßig dann an dem Tag.
Genau. Wir blicken mal kurz zurück. In der letzten Folge haben wir ja auch mit Tiat sprechen können. Nachdem VW im September die bisher geltende Beschäftigungssicherung gekündigt hat, da wurde jetzt eine neue Jobgarantie durchgesetzt, wonach betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 ausgeschlossen sind. Jetzt wird das Entgelt Plus als Beitrag zur Beschäftigungssicherung geben. Das heißt, dass die Erhöhungen, die in der Metall- und Elektroindustrie verhandelt wurden, erstmal ausgesetzt wurde, sodass dieses Plus auf Seiten von VW, also das Entgelt Plus, von dem ich gerade sprach, bis 2030 als Teilfinanzierung von Personalüberhängen genutzt werden kann. Zudem werden die Beschäftigten mit Blick auf Ergebnisbeteiligung, Boni und Urlaubsentgelte Beiträge dazu einbringen.
Und was hat sich jetzt für die Jugend ergeben? Weil das stand nicht als erstes auf der Tagesschau-Seite, als wir geguckt haben. Weil da hat ja die VW-Firmenseite erstmal gesagt, da wollen wir so einen Kahlschlag, dass wir mehr als die Hälfte der Ausbildungsplätze eigentlich reduzieren wollen. Aber da konnte jetzt was anderes errungen werden, richtig?
Ganz genau, das stand nicht direkt auf der Tagesschau-Seite. Kann man sich aber auch gut nochmal angucken, wenn man auf die IG Metall Homepage schaut. Das können wir im Nachgang in den Shownotes nochmal verlinken. Dann kann man sich da nochmal ein bisschen mehr einlesen. Wenn wir auf die Ausbildung schauen, dann sahen wir uns ja mit ganz massiven Reduzierungsvorstellungen von Ausbildungsplätzen konfrontiert, du hast es gerade gesagt. Dem konnten wir aber entgegenwirken, sodass künftig 600 Ausbildungsplätze sowie Stellen für Dualstudierende an den Standorten des Haustarifvertrags angeboten werden. Das ist natürlich immer noch ein großer Einschnitt, aber weniger massiv als eben ursprünglich geplant. Wir erinnern uns, VW hatte ja auch die Übernahmeverpflichtung für Auszubildende gekündigt. Diese wurde aber jetzt wieder in Kraft gesetzt. Wenn wir auf die Ausbildungsvergütung schauen, dann erhalten die Azubis analog zur Metall- und Elektroindustrie ein Plus von 140 Euro pro Monat ab März 2025. Da wurden also kurz vor Weihnachten noch ganz schön dicke Bretter gebohrt mit Beiträgen der Beschäftigten für Zukunftsperspektiven. Mir ist wichtig, da nochmal kurz zu sagen, dass ich natürlich jetzt nicht alles vollumfänglich darstellen konnte. Deswegen schaut da gerne nochmal in die Shownotes und auch auf die Homepage der IG Metall.
Ganz genau. Und wie versprochen, wir werden uns in den kommenden Folgen auch nochmal damit beschäftigen wollen. Also falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch bitte jetzt, damit ihr dann spätestens im Februar hier nochmal weitere Infos dazu bekommt. Wir wollen aber erstmal jetzt gucken, was machen wir denn in dieser Folge? Wir haben noch mal ein bisschen was anderes vorbereitet. Wir wollen über die anstehende Bundestagswahl natürlich sprechen. Am 23.02. ist es ja soweit. Und wir haben Alex Karlin zu Gast, der mit uns einen Blick auf die DGB-Jugendkampagne zur Bundestagswahl wirft. Er hat da den Kickoff mit moderiert und wir sprechen über die Position der Gewerkschaftsjugend und was ein Kickoff überhaupt ist von dieser Bundestagskampagne und wie ihr da an die Materialien kommen könnt. Außerdem wollen wir nochmal in die USA schauen, denn heute am Erscheinungsdatum dieser Folge, 6.1., wird Donald Trump wieder ins Amt eingeführt und wir wollen uns ein bisschen mit der aktuellen Nachrichtenlage rund um diese Wahl und Wiedereinführung beschäftigen. Doch bevor wir auf das alles blicken, haben wir auch noch ein Interview mit einem Blick zum Unternehmen Bosch, weil ja, es gab tolle Nachrichten bei Volkswagen, es gab weniger tolle Nachrichten dann aber eben von Bosch. Kurz vor Weihnachten wurde da nochmal massiver Stellenabbau angekündigt und ich habe mit Luca Umhofer, GEA-Vorsitzendem dort gesprochen, wie die Situation ist und wie die Leute, die Beschäftigten und unsere Kollegen vor Ort damit umgehen. Wollen wir erstmal starten?
Yes, please.
Das Jahresende war wirklich alles andere als easy. Neben den Neuigkeiten von Volkswagen und ThyssenKrupp Steel regnete es auch andere Eilmeldungen aus der Zuliefererbranche, wie diese hier zum Beispiel. Der Technologiekonzern Bosch will in verschiedenen Bereichen weltweit 5.550 Stellen abbauen. 3.900 dieser Stellen betreffen Werke und Unternehmensbereiche in Deutschland. Das teilte der Konzern vor kurzem in einer Pressemitteilung mit. Wo will Bosch jetzt Stellen abbauen? Zum Beispiel 750 im Werk Hildesheim. Das ist dort rund die Hälfte der Belegschaft. 1.300 Stellen in der Lenkungssparte am Standort Schwäbisch Gmünd. Und das, obwohl es in den Jahren zuvor bei Bosch eine riesige Aufbruchsstimmung gab. Man wollte jetzt eigentlich bei der E-Mobilität auf die Überholspur abbiegen und richtig durchstarten, warb sogar einige neue Mitarbeiterinnen und jetzt ist irgendwie alles anders. Wir schauen jetzt erstmal genauer hin und lassen uns von Luca Umhofer, selbst Jaffi am Standort Bühl und GEA-Vorsitzender, einen Einblick in die Stimmung vor Ort geben. Hi Luca, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Hi Linda, sehr gerne.
Für alle, die Bosch jetzt noch nicht genauer kennen, ich habe das versucht so ein bisschen anzutippen, was für Sparten gibt es denn überhaupt? Was macht denn Bosch neben dieser Fahrassistenzsoftware alles?
Also Bosch ist vielseitig aufgestellt in allen Bereichen, also von Akkubohrer bis Waschmaschine, Kaffeemaschine. Alles, was den Haushaltsbereich und auch den Handwerkbereich angeht, ist Bosch natürlich mit aufgestellt. Den Fokus, was die Geschäftsleitung draufgelegt hat beim Stellenabbau, bezieht sich hauptsächlich auf den Automobilsektor. Im Automobilsektor sind wir natürlich auch sehr breit mit aufgestellt, von Fensterhebermotor bis E-Achse und Lenkungsmotor ist da alles für dabei. Von dem her haben wir ein sehr großes und vielfältiges Produktportfolio, was wir da aufweisen.
Es stehen ja besonders zwei Standorte im Fokus des geplanten Stellenabbaus und gerade im Werk Hildesheim, habe ich gerade schon gesagt, die Hälfte der Belegschaft soll da abgebaut werden und das, obwohl dieses Werk ja jetzt eigentlich schon vollumfänglich einmal eine Transformation durchlaufen hat auf Elektro. Was sind denn die Argumente der Geschäftsführung, da jetzt so einen Kahlschlag zu betreiben?
Das Werk Hildesheim hat die Transformation, wenn man es so nimmt, eigentlich schon total gut durchstanden und durchüberlebt. Die sind im Bereich der E-Mobilität unterwegs, sie machen E-Achsen und auch die E-Antriebe für Fahrzeuge sind deshalb nicht mehr vom Verbrenner abhängig und deshalb für uns auch unverständlich, warum man genau in diesem Bereich das Personal abbaut. Die Firmenzeit argumentiert mit zu hohen Personalkosten, die der Standort zu tragen hat. Deshalb wollen sie aktuell sind wir noch bei 1250 Mitarbeiter im Werk Hildesheim und wollen bis Ende 26 650 Mitarbeiter davon streichen. Das wäre also über die Hälfte. Und danach, 2026, kommen mal 150 Mitarbeiter, was natürlich für mich schon heißt, dass das Werk eigentlich so kurz vor dem Aussteht. Denn wenn die Personalabbaumaßnahmen, so wie es die Firmenseite sich vorstellt, durchgezogen sind, vollzogen sind, kann sich das Werk eigentlich schon kaum selbst mehr tragen durch die Strukturkosten. Und dann werden sie das Werk höchstwahrscheinlich dann auch dicht machen, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, das sind Nachrichten, die, auch wie ich schon angedeutet habe, eigentlich nach einer Zeit kommen, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt kommt hier nochmal richtig Bewegung rein und jetzt werden hier eigentlich Zukunftspfade nochmal ausgebaut. Es wurden ganz viele Leute auch im Bereich Softwareentwicklung gesucht und ihr habt ja auch noch einen Zukunftstarifvertrag aushandeln können, der eigentlich bis 2027 Beschäftigungssicherung geben sollte. Ist das denn was, was jetzt zur Disposition stellt? Weil wenn man die Pressemitteilung so hört, könnte man ja meinen, dass da jetzt Angriffe drauf passieren würden.
Laut Firmenseite nicht, weil in dem Zukunftstarifvertrag stehen drin, dass bis 2027 es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Für mich persönlich, meiner Meinung nach, ja, weil es findet ein sozialverträglicher Abbau statt. Und aber auch ein sozialverträglicher Abbau ist für mich auch ein Abbau. Vor dem Sommer waren noch schwierige Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat und der Geschäftsführung. Und dort wurde auch schon Personalabbau sich verständigt. und es keine 6 Monate später schon die nächste Hiobsbotschaft und Ankündigung, nächste Abbauwelle, gerade in den Zukunftsbereichen wie Lenkung, Software und der E-Mobilität. Und für mich sind es die Bereiche, die eigentlich die Zukunft sind, für die wir auch in der Zukunft brauchen, gerade im Hinblick auf die Transformation, wenn man sagt, okay, hier hat man ein Werk, das sich rein auf E-Mobilität fokussiert und rein auf die Fahrzeugsoftware. Und da, genau in diesen Bereichen, in den Zukunftsbereichen, bauen wir Plätze ab. Meiner Meinung nach ist das, ich verstehe es einfach nicht, wieso man genau da abbaut. Klar sind es diese Bereiche, wo jetzt gerade noch Kosten, aber in Zukunft, es werden unsere Zukunftsgeschäfte sein. Wir müssen vom Verbrenner wegkommen. Das sieht und hört man ja auch überall. Deswegen sind das diese Bereiche, die wir in Zukunft brauchen werden, wo wir auch viel mehr Personal haben werden. Und dort baut es der Bosch ab. Das ist für mich nicht mehr verständlich. Absolut nicht mehr, nee.
Diese Eilmeldung, von der ich am Anfang gesprochen habe, die beruht ja auf einer Pressemitteilung des Unternehmens selbst. Wie habt ihr denn davon auch als Jugend- und Auszubildendenvertretung erfahren oder generell auch in den Mitbestimmungsgremien? Gab es da vorher Gespräche oder habt ihr das auch aus der Presse erfahren müssen?
Ich habe es tatsächlich auch aus der Presse erst erfahren. Ich war da zeitgleich, wo das verkündet worden ist, noch bei einem Termin in Karlsruhe, also unserem Standort, und haben da auch noch einen Kollegen aus Schwäbisch Gmünd mit dazu geschaltet, der dann auch gesagt hat, er muss dann nachher noch rausgehen. Er hat noch eine Ankündigung von der Werkleitung. Wir haben uns alle schon gefragt, okay, was hat er denn? Und kam dann auch nicht mehr zu dem Termin. Und später, als ich dann im Auto gesessen bin und heimgefahren bin und dann das Radio angeschaltet habe, kam dann auf einmal die Pressemitteilung, dass Bosch wieder 3.900 Stellen in Deutschland abbauen will. Das war natürlich dann auch ein Schock. Ich hatte den Kollegen auch mit angerufen. Der hat dann auch gemeint, ja, es war in Schwäbisch Gmünd, diese 1.300 Stellen, die du vorhin auch schon angesprochen hattest. Da sind auch beide Mitarbeiter, völlige Fassungslosigkeit. Es sind auch Tränen geflossen bei den Mitarbeitern. Das ist auch für die ganze Region ein ziemlicher großer Schock gewesen da.
Das glaube ich.
Und hat auch auf komplettes Unverständnis getroffen, ja.
Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Es tut mir leid, wenn ich da den Finger noch ein bisschen in die Wunde lege. Aber ich glaube, das ist aber ganz gewinnbringend für uns alle, immer zu hören, was geht jetzt eigentlich in den Kolleginnen und Kollegen vor. Vielleicht kannst du da noch mal einen kleinen Einblick geben, wie es auch gerade deinen jungen Kollegen jetzt geht nach dieser Verkündung und was sie auch bewegt vor Ort.
Na, wie du schon gesagt hast, da habe ich natürlich erst mal einen Schock, wenn dieses Thema kommt. Gerade die jungen Kollegen, die noch in der Ausbildung sind, natürlich haben natürlich erst mal die Gedanken, okay, kann ich hier meine Ausbildung überhaupt noch beenden? Ich habe in meiner Ausbildung angefangen, kann ich sie überhaupt noch beenden? Ich sage, es ist auch ein ganz großer Vertrauensverlust passiert im Zuge der Geschäftsführung, weil sie sind gerade noch eingestellt worden mit den Worten, ihr habt euch richtig entschieden, ihr seid in der richtigen Firma, ihr seid in einem Zukunftsunternehmen, ihr seid in einem großen Tech-Konzern, einem großen weltweiten Tech-Konzern. Und jetzt wird so eine Nachricht verkündet, kurz auch nach Ausbildungsbeginn, der war ja auch erst im September. Und natürlich macht man sich da auch Zukunftsängste. Werde ich überhaupt übernommen von der Firma? Kann ich überhaupt meine Ausbildung fertig machen? Das sind einfach große Ängste, die Jugend dort beschäftigt. Und ich sage mal, die Jugend, die braucht auch die Sicherheit. Gerade nach der Ausbildung, dass ich hier die Ausbildung für quasi umsonst mache. Natürlich habe ich die Ausbildung in der Tasche. Aber trotzdem möchte ich ja auch in dem Betrieb, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, in dem Betrieb, wo ich spezialisiert worden bin, vielleicht auch auf eine gewisse Aufgabe, dort auch weiterarbeiten, ganz klar.
Ja, und auch eine gewisse Planbarkeit, wo verbringe ich auch die nächsten Jahre, ne? Also du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist natürlich auch ein Schock für die ganze Region, weil im Vorgespräch hast du mir erzählt, es kommt jetzt von Standort zu Standort, ist das verschieden, aber wenn der eine wegfällt, dann muss man unter Umständen 2, 2,5 Stunden, 3 Stunden oder so weiter zu einem ähnlichen Unternehmen fahren, wo man dann eben seinen gelernten Ausbildungsberuf dann auch ausführen kann. Wie ist es denn für dich selber? Du hast ja 2017, wenn ich mich recht erinnere, deine Ausbildung gemacht und hast auch mir im Vorgespräch erzählt, du hast eigentlich gedacht, da gehe ich vielleicht auch in Rente. Wie fühlst du dich jetzt im Moment?
Also ich habe gerade auch große Unsicherheiten. Die Frage, die du mir gestellt hast, wie schaue ich denn gerade in die Zukunft? Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, weil für mich sieht die Zukunft sehr, sehr fragwürdig aus. Ich würde dir jetzt wirklich gerne sagen, ich freue mich auf die Zukunft und ich freue mich weiter im Unternehmen agil zu sein und auch dazu arbeiten. Aktuell kann ich es gar nicht sagen, weil es gibt große Ängste, wie es weitergeht. Ist denn mein Standort dann auch noch irgendwann betroffen von noch einer Abbauwelle? Was passiert denn auch, wenn wir noch weiterhin abbauen? Ist dann mein Arbeitsplatz überhaupt noch sicher? Ich war mir eigentlich sicher, wie du es auch schon gesagt hattest. Ich habe jetzt 2017 meine Ausbildung angefangen und dann 2021 beendet, dass es die Firma fürs Leben sein wird. Heißt ja auch bei uns Bosch Technik fürs Leben. Dann habe ich auch gedacht, gut, Firma fürs Leben. Aktuell kann ich es gar nicht mehr bestätigen. Nee.
Das Tolle an Gewerkschaften ist ja immer, dass gerade aus solchen Situationen, wo große Unsicherheit herrscht, dann ja auch große Kraft entstehen kann, weil man sich natürlich versucht, mit allen Möglichkeiten dann auch gegen solche Pläne zu stellen. Was habt ihr denn jetzt? Wir hören uns jetzt, Full Disclosure, am 19. Dezember nehmen wir auf und die Folge wird im Januar ausgestrahlt. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was habt ihr jetzt quasi in diesem Jahr 2024 noch gemacht? Was ist für Aktionen gestartet und was wollt ihr dann im nächsten Jahr noch fahren, um da auch eure Sicht der Dinge noch mal klar zu machen auf diesen Ständerbau?
Also wir sind ja frisch aus der Tarifrunde rausgekommen, haben dann auch erstmal gedacht, oh, Tarifrunde erledigt, wir waren auf Warnstreiks, waren auf Aktionen, jetzt haben wir erstmal die Weihnachtsruhe. Ja, eben nicht, leider. Dann kam ja die Firma mit dem Stellenabbau, sind dann auch gleich schon in die nächste Aktionsplanung gegangen, haben dann rund um den Nikolaus in der Nikolauswoche, haben wir die Aktion gefahren. Wir bei unserem Standort haben eine Aktion gemacht, wo auf einer Seite ein IG Metallstand war mit vielen Nikoläusen, wo sich die Leute wegnehmen konnten. Auf der anderen Seite haben wir ein Arbeitsamt quasi aufgebaut und sind dann auf die Leute zugegangen und haben gesagt, ihr könnt euch entscheiden, entweder ihr kommt zu IG Metall, dass ich euch gerne Nikolaus wegnehme und sagt, ja, wir sind bereit. Wir sind auch bereit, für unseren Standort zu kämpfen. Oder geht auf die andere Seite und sagt, nee, da ist eh nichts mehr zu holen, da ist doch eh schon alles bestimmt. Und dann bekommt ihr noch einen Kugelschreiber von uns, wo ihr einen Aufhebungsvertrag damit unterschreiben könnt. Andere Standorte haben stillen Streik angemeldet, wo sie dann ganz viele Schoko-Nikoläuse aufgestellt haben, wo was ja ein Mini-Streik war mit den Nikoläusen, das sah auch ganz gut aus. Und dann haben wir das kleinere Aktion erstmal über Weihnachten oder vor Weihnachten ist doch geplant. Und im nächsten Jahr geht es natürlich nahtlos weiter mit verschiedenen Aktionen wieder an Standorten. Auch die Jugend wird verschiedene Aktionen planen und natürlich auch pressewirksame Betriebsversammlungen, die durchgeführt werden. Im nächsten Jahr auch noch Sonderbetriebsversammlungen, an denen wir oder zeigen werden. So und nicht weiter.
Es ist irgendwie eine ganz komische Zeit, in der wir leben, ne? Wo man sich irgendwie als junger Mensch dem ausgesetzt sehen muss, in der Presse immer wieder zu hören, ach, junge Generation will nicht arbeiten und die haben irgendwie keinen Bock. Und jetzt stehe ich hier mit dir und spreche darüber, wie du jetzt mit deinen Kolleginnen um den Arbeitsplatz kämpfst, damit ihr einfach weiterarbeiten dürft in dem Beruf, den ihr euch ausgesucht habt. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu ertragen, nichtsdestotrotz. Vielleicht so abschließende Worte hast du die noch, die du jetzt vielleicht den Kolleginnen und Kollegen bei Bosch, aber auch in anderen Betrieben, mir eingangs gesagt, es brennt nicht nur bei Bosch, sondern auch in anderen Betrieben geht es gerade ordentlich zur Sache, die du vielleicht nochmal da lassen möchtest.
Genau, also wir werden auf keinen Fall locker lassen. Wie gesagt, wir brauchen auch die Unterstützung aller Standorte und der Firmenseite zu zeigen, so weit und keinen Millimeter weiter. Das ist unser Standpunkt und davon werden wir nicht abweichen. Da brauchen wir die Unterstützung aller. Da möchte ich dann auch gleich schon Werbung machen für den großen IG Metall Aktionstag am 15.03. Kommt damit raus, steigt mit in die Busse, zeigt den Arbeitgebern, dass sie ohne uns nicht können und dass sie uns brauchen. Geht auf den bundesweiten Aktionstag. Und was ich euch persönlich mitgeben würde, da habe ich ein ganz, ganz tolles Zitat von Betriebsrat aus Bleicher, von einem guten Kollegen von mir. Der sagt immer, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße.
Okay.
Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Zitat, auch wenn man nicht mehr weiter weiß und wirklich auch schon im tiefsten Tal steht und wirklich sagt, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, gebt nicht auf und beschreitet den Weg. Und den Weg muss man natürlich auch nicht alleine gehen. Wir sind ja eine große Gemeinschaft, haltet da zusammen und seid mutig und gebt nie auf.
Danke, Luca, für dieses sehr ehrliche Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Kraft jetzt für den Jahreswechsel und dann auch für den Start ins neue Jahr. Und wir werden uns wieder hören. Solidarische Grüße gehen raus.
Sehr gerne, solidarische Grüße auch an euch.
An dieser Stelle danke, Luca, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich hatte beim Interview zwischendurch abwechselnd entweder Tränen in den Augen oder so ein bisschen Gänsehaut, weil Luca doch so ehrlich berichtet hat von der aktuellen Situation. Das war schon bewegend.
Ja, das stimmt. Auch von mir nochmal danke an Luca. Die Pläne von Bosch, erneut massiv Stellen abzubauen, die muss man ja auch wirklich scharf kritisieren. Das hat Luca auch gemacht. Er hat es auf den Punkt gebracht. Da werden Menschen in Unsicherheit gestürzt, wobei die Kürzungen vor allem eben in den Zukunftsfeldern erfolgen sollen. Und da wart ihr, das hat man ja gemerkt, im Interview zu Recht auch irritiert an dieser Stelle. Was ich noch kurz aufgreifen möchte, ist, dass Luca am Ende zum Aktionstag am 15.03. aufgerufen hat und dem möchte ich mich hier nochmal kurz ausdrücklich anschließen. Wir haben in dieser Folge bisher auf die Tarifrunde und die Betriebe geblickt, aber nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Politik muss ihrer Verantwortung gerecht werden, denn da geht es ja um unsere Zukunft und bisher hat es die Politik eben nicht geschafft, die nötigen Investitionen zu tätigen und hier auch die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und am 15. März, da gehen wir an 5 Orten gemeinsam auf die Straße, um uns für die Zukunft der Sicherung der Industrie stark zu machen. Da geht es um unsere Arbeitsplätze und unsere Zukunft. Und da müssen wir uns auch zeigen. Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Da sprechen wir gleich noch näher drüber. Und die neue Bundesregierung, die muss hier dann auch schnell handeln. Also kommt doch auch ihr nach Hannover, Leipzig, Köln, Frankfurt oder Stuttgart. Weitere Infos verlinken wir euch auch hier zu.
Nächstes Thema. Wir haben es ja schon versprochen in der Anmoderation der Folge. Wir wollen nochmal mit euch einen Blick in die USA werfen. Und wir haben gedacht, ja, wir könnten jetzt uns hier hinsetzen und stundenlang über das Kabinett, was Donald Trump aufgestellt hat und die fragwürdigen Personalentscheidungen, die dahinter stehen, großflächig uns unterhalten und das versuchen einzuordnen. Wir haben uns aber entschieden, jetzt uns doch nochmal auf eine Personalentscheidung ein bisschen zu fokussieren, die dann gerade vor Weihnachten uns alle noch mal ein bisschen ratloser zurückgelassen hat, als es ohnehin schon war. Nämlich wollen wir über Elon Musk sprechen. Kurz nach der Wahl war ja klar, Musk wird tatsächlich einen Beraterposten im Stab von Trump innehaben. Er soll sich um die Verbesserung der Regierungseffizienz, so nennt man es, kümmern. Und erste Frage direkt an dich. Svenja, hast du geglaubt, nachdem ja Musk irgendwann so als, man kann sich anders sagen, so Retter von Trump ja an die Seite sprung, als der Wahlkampf der Republikaner stoppte, dass er wirklich es schaffen wird, sich da in die Regierung einzuzecken?
Ehrlich gesagt, nein, so zumindest nicht. Ich bin tatsächlich immer wieder erstaunt und auch etwas fassungslos, was da so abgeht und von diesen Vorgängen und habe da auch jeden Tag wieder die Tagesschau-App irgendwie aufgemacht und habe mit offenem Mund gelesen, was als nächstes passiert ist.
Es ist wirklich eine beispiellose Verflechtung von Regierung und Wirtschaft. Und ich habe es schon gesagt, Regierungseffizienz zu verbessern soll seine neue Aufgabe sein. Das heißt, er soll Staatsausgaben verringern. Er will dafür den Regierungsapparat verschlanken. Nicht wirklich überraschend für jemanden, der aus der Wirtschaft kommt, der erstmal Bürokratieabbau betreiben möchte. Für ihn gehört aber auch dazu, massiven Stellenabbau auch nochmal zu betreiben. Doch bevor jetzt Trump überhaupt im Amt war, war es kurz vor Weihnachten auch nochmal so, das ging für mich fast gefühlt ein bisschen unter, dass sein Einfluss nochmal richtig deutlich wurde. Und zwar gab es kurz vor Weihnachten fast einen sogenannten Shutdown in den USA, weil Elon Musk der Haushaltsentwurf, der da auf dem Tisch lag, nicht gefiel.
Stimmt, es konnte sich nicht auf den Haushaltsplan fürs nächste Jahr geeinigt werden, weil Musk intervenierte, oder? Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, was Shutdown bedeutet. Wenn es in den USA keinen verabschiedeten Haushalt gibt, dann werden staatliche Ausgaben komplett eingefroren, auch das Gehalt von Menschen, die bei der Regierung beschäftigt sind.
Aber ganz genau das war's. Er war mit dem Haushaltsentwurf nicht zufrieden, weil für ihn die Ausgaben, die Staatsausgaben noch viel zu hoch waren. Es gab einen Kompromiss, der schon von beiden Parteien, also der republikanischen und demokratischen Parteien, eigentlich abgesegnet war. Dann twitterte Musk darüber und dann kam Donald Trump und sagte, ah nee, sorry, das irgendwie gefällt mir das jetzt doch nicht mehr. Und ich war wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, auch da saß ich vor der Tagesschau-App, war völlig baff und habe gedacht, Svenja, wir müssen da unbedingt länger drüber sprechen, weil es wird doch nur verrückter, oder? Also was für Gedanken sind dir denn da durch den Kopf gegangen?
Es wird tatsächlich irgendwie immer nur verrückter. Ich war an der Stelle überrascht, wie groß der Einfluss da tatsächlich ist. Ich meine, wir haben ja alle gesehen, wie Musk zusammen mit Trump im Wahlkampf aufgetreten ist. Aber das dann fand ich schon sehr, sehr spannend.
Und jetzt geht's ja irgendwie noch weiter. Irgendwie brachen die Nachrichten um Trump gar nicht ab und es wird nur noch skurriler. Kurz vor Weihnachten, wir haben es ja auch alle miterlebt, der schreckliche Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wo zu Recht, muss man sagen, so wie der Anschlag gemacht wurde, erst alle davon ausgegangen sind, dass es einen islamistischen Hintergrund gab. Dann aber relativ schnell klar war, dass es gar keinen islamistischen Hintergrund gab, sondern der Attentäter eher der AfD nahestand. Elon Musk ließ sich davon aber nicht abhalten und twitterte wirklich die ganze Nacht live über diesen Anschlag und verbreitete eigentlich Wahlwerbung für die AfD. Schrieb sowas wie, only the AfD can save Germany, möchte jetzt so ein Live-Interview mit Alice Weidel auf X führen und das streamen. Hat einen Gastbeitrag in der Welt geschrieben, der eigentlich als einziger Wahlruf für die AfD verstanden werden kann. Und da habe ich auch nur gedacht, what the fuck is happening right now? Ist das wirklich die, ist das die Realität? Kann man hier irgendwo auf Pause drücken? Und ja, mir macht es Angst irgendwie. Was sind deine Gedanken dazu, Svenja?
Du hast es, glaube ich, gerade schon ganz gut beschrieben. Das sind auch meine Gedanken an der Stelle. Ganz ehrlich, auch what the fuck. Ich glaube, das drückt es gerade am besten aus. Natürlich auch in so einer Situation, ne, nach so einem Anschlag, nochmal ganz besonders krass, dass sowas dann auch im Nachgang passiert und so öffentlich dann auch dargestellt wird. Und dass diese Bewegung da irgendwie gerade stattfindet. Also what the fuck trifft es da, glaube ich, sehr, sehr gut.
Die Frage, die sich ja jetzt so ein bisschen aufdrängt und für mich vor allen Dingen aufdrängt, ich habe gerade schon gesagt, habe ein bisschen Angst, das meine ich ernst, weil man sieht in den USA schon, wie groß der Einfluss von Elon Musk da ist und wie viel Schlagkraft dann auch so eine Person, die so viele Menschen erreicht über seine eigene Plattform, wie viel Einfluss der auch aufbauen kann, fragt man sich, was setzt man dem denn jetzt entgegen? Und ich glaube, das ist auch die Frage, die man sich als Gewerkschaftsjugend stellen muss, oder?
Genau, also Musk will da ja ganz offensichtlich auch Einfluss auf die Bundestagswahl nehmen. Mit der Bundestagswahl setzen wir uns auch sehr stark auseinander. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Und mittlerweile steht ja fest, dass am 23. Februar Bundestagswahl ist. Da müssen wir ganz klare Kante zeigen, auch da und insbesondere auch wählen gehen. Denn vielleicht auch kleiner Teaser auf das, was jetzt gleich folgt. Heulen ist hier definitiv keine Option.
Ganz genau, und damit dann jetzt zum Interview zur Bundestagswahlkampagne.
Für die Zustimmung zur Vertrauensfrage des Bundeskanzlers sind mindestens 367 Stimmen erforderlich. Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Ja-Stimmen nicht erreicht. Ich werde dem Bundespräsidenten unverzüglich das Ergebnis der Abstimmung mitteilen. Wir sind damit am Schluss unserer Tagesordnung. Auch der Ampel. Die Sitzung ist geschlossen.
Das war Bärbel Baas, die Bundestagsvorsitzende, die das Ergebnis des Vertrauensfragevotums Mitte Dezember im Bundestag verkündigte. Scholz war der fünfte Kanzler, der dieses Instrument nutzte und der dritte, der damit gezielt Neuwahlen herbeiführen wollte. Und ja, damit steht er. Der Termin für die nächsten Bundestagswahlen. Am 23.02. geht's dann für uns alle endlich an die Wahlurne. Das ist ja insgesamt gar nicht mehr so viel Zeit, um als Gewerkschaftsjugend die eigenen Themen aufs Tableau zu bringen, zu platzieren und sich dafür stark zu machen. Trotzdem haben wir und die DGB-Jugend uns natürlich nicht lumpen lassen und eine tolle Kampagne auch in dieser kurzen Zeit auf die Beine gestellt. Wie diese Kampagne genau aussieht, was unsere Schwerpunkte sind und wie wir am besten für die Bundestagswahl mobilisieren können, das bespreche ich jetzt mit Alex Karlin. Er ist VK-Leiter bei dem Autozulieferer ZF LiveTech und er war für die IG Metall-Jugend bei der sogenannten Kickoff-Veranstaltung dieser Kampagne am Start. Ich freue mich, dass du da bist, Alex. Hi.
Hi, Linda.
Ich habe jetzt das fetzige Wort Kickoff-Veranstaltung einfach so reingeworfen. Ich glaube, wir müssen das erklären. Was heißt das denn, diese Kickoff-Veranstaltung? Ich habe gehört, da hast du moderiert. Das ist meine Info.
Genau, also mitunter. Ganz allein habe ich auch nicht moderiert, denn als Gewerkschaft wollen wir natürlich immer möglichst viele Leute bei einem dabei haben. Aber genau, wir haben als DGB-Jugend diese Kickoff-Veranstaltung für unsere Bundestagswahlkampagne gehabt. Das Ding ist, du hast es ja schon gesagt, irgendwie kam das jetzt ziemlich kurzfristig. Wir haben bald Neuwahlen und das gar nicht mal in so langer Zeit. Und die Frage war, hey, was machen wir jetzt eigentlich? Und dementsprechend mussten wir jetzt natürlich auch relativ schnell unsere Forderungen aufstellen und der Politik sagen, was wir eigentlich wollen für diese nächste Bundestagswahl. Und da haben wir gemeinsam mit der DGB-Jugend und den einzelnen Gewerkschaftsjugenden mehrere Forderungen aufgestellt für diese Kampagne. Und haben dann für diese Kampagne eine kleine Veranstaltung gehabt, wo wir das Ganze vorgestellt haben.
Wir nehmen jetzt gerade im Dezember auf. Das heißt, Mitte Dezember wurde das vorgestellt. Und ihr könnt jetzt im Januar, wo die Folge ausgestrahlt wird, schon damit arbeiten. Alle Infos kommen natürlich in die Shownotes. Aber lass uns erstmal noch weiter reingehen. Und zwar, die Landtagswahlen und die Europawahlen waren ja jetzt schon ganz klare Vorboten. Da konnten wir uns eigentlich nicht mehr vor verstecken. Nämlich rechts wählen nicht alte Leute, von denen wir uns komplett distanzieren können, sondern vor allen Dingen auch junge Leute. Was hat denn diese Tatsache mit dem Claim der Kampagne, wählen statt heulen, zu tun?
Genau, wir haben gesagt, ja, irgendwie ist gerade alles ziemlich doof. Wir haben viele Probleme, die uns als Jugendliche, gerade als Auszubildende und Studierende beschäftigen. Und wir haben aber gesagt, nein, wir wollen nicht irgendwie rumheulen, wir wollen nicht sagen, oh, wir finden alles doof, haben aber keine Lösung, sondern wir wollen ganz klar sagen, hey, wir haben Lösungen und wir fordern diese Lösungen ein. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch Parteien wählen, die diese Lösungen genauso für uns sehen und diese auch umsetzen wollen. Deshalb haben wir gesagt, hey, nein, nicht heul doch, sondern wähl doch.
Und bevor wir jetzt darauf kommen, was sind denn jetzt eigentlich die Forderungen, die nochmal im Positionspapier niedergeschrieben worden sind, wo wir uns als Gewerkschaftsjugend drauf geeinigt haben, lass uns erstmal darauf schauen, was haben wir denn bis jetzt schon geschafft? Weil genau in diesen Zeiten gerät man ja eigentlich dazu zu sagen, es ist so aussichtslos und irgendwie ändert sich gar nichts. Und das stimmt ja eigentlich im Fall der Gewerkschaftsjugend und den Forderungen jetzt auch gerade bei der letzten Bundestagswahl so überhaupt nicht, weil einiges konnte ja doch angeschoben und umgesetzt werden, oder?
Genau, also wir haben schon einiges erreicht. Zum Beispiel ein großes Ding waren Verbesserungen im BAföG. Die hatten wir schon gefordert und haben die auch bekommen. Zum Beispiel ist das BAföG um 5% gestiegen. Gleichzeitig gibt es noch einige Dinge, die sind einfacher geworden, wenn man BAföG bekommen möchte oder wenn man da zusätzliche Zuschüsse bekommen will. Trotzdem gibt es da natürlich immer noch Verbesserungsbedarf. Aber das ist schon mal was, was wir erreicht haben. Genauso haben wir auch schon mal gefordert, den Mindestlohn auf 12 Euro steigen zu lassen. Und das haben wir auch 2022 erreicht, da ist der Mindestlohn auf 12 Euro gestiegen. Trotzdem muss man natürlich sagen, seitdem ist die Inflation nicht gerade runtergegangen, sondern ganz im Gegenteil, die Inflation ist rasant gestiegen. Und dementsprechend fordern wir natürlich auch, noch weiter den Mindestlohn zu verbessern.
Und jetzt hast du schon einige Themen angesprochen, die bereits gefordert worden sind, wo wir auch weiterhin dran sind. Es gibt aber auch noch andere neue Positionen, über die wir jetzt gleich sprechen wollen und andere Schwerpunkte jetzt auch zu dieser Bundestagswahl, die sich auch in dem sogenannten Positionspapier niedergeschlagen haben, was die DGB-Jugend veröffentlicht hat, wo man sich als Gewerkschaftsjugend drauf geeinigt hat, das sind jetzt unsere Forderungen zur Bundestagswahl. Für alle, die jetzt neu dabei sind, vielleicht jetzt gerade anfangen erst sich zu engagieren, vielleicht nochmal von dir so ein kleiner Einblick in die Werkstatt. Wie entsteht denn so ein Positionspapier zu was so Großem wie der Bundestagswahl?
Also so ein Positionspapier, das entsteht natürlich nicht irgendwo in einem Hinterzimmer, wo man dann sagt, das und das wollen wir machen, sondern nee, wir sind ja als Gewerkschaft basisdemokratisch aufgebaut. Und dementsprechend kommen alle Forderungen, die wir haben, auch von unseren Mitgliedern und unseren Aktiven. Das heißt, wir machen Umfragen, teilweise kann das dann digital sein, dass wir wirklich eine Umfrage rumschicken, hey, klick mal auf den Link und was willst du eigentlich? Vieles kommt aber auch dadurch einfach zustande, dass wir in den Betrieben natürlich sind oder auch in den Unis zum Beispiel, wenn wir jetzt Studierende haben, und da die Leute fragen, hey, was stört dich gerade? Was hast du für Probleme in deinem Leben? Was möchtest du verbessern? Hast du vielleicht Ideen? Das Ganze kommt dann zum Beispiel bei uns auch in den Ortsjugendausschüssen zusammen, wo wir dann mit den Leuten auch nochmal drüber reden können. Hey, wie sieht's gerade aus? Was wollen wir als OJA machen? Darüber tragen wir das Ganze dann immer in die höheren Gremien, also sei das der Bezirksjugendausschuss, der bundesweite Jugendausschuss und zum Beispiel landet das dann am Ende auch im DGB-Bundesjugendausschuss. Und da bespricht man dann nochmal diese ganzen Themen und versucht das Ganze dann so zu strukturieren, dass man dann alle Forderungen formuliert und zusammenschreibt.
Und dann lass uns jetzt genau zu den Forderungen kommen, weil ähnlich wie die Ampelkoalition vor ihrem Bruch beschäftigt uns als Gewerkschaftsjugend ja auch vor allen Dingen die Frage, wie wir denn Zukunftsinvestitionen in den Industrie- und Ausbildungsstandort Deutschland sichern können. Was sind denn da ganz konkrete Forderungen, die die Gewerkschaftsjugend jetzt festgehalten hat im Positionspapier?
Also eine der wichtigsten Forderungen, würde ich sagen, ist, dass wir sagen, wir wollen Zukunftsinvestitionen statt einer Schuldenbremse. Das war ja, wie du eben schon gesagt hast, eins der größten Themen, an denen eigentlich jetzt die jetzige Regierung irgendwie zerbrochen ist, diese Schuldenbremse. Wir sind ganz klar der Meinung, wir brauchen keine Schuldenbremse, wir brauchen wirklich Investitionen. Und wir brauchen einmal diese Investitionen in die Industrie, um eben auch die Transformation stemmen zu können. Und wir sehen es ja, die ganzen Schlagzeilen, gerade zum Beispiel die Automobilindustrie, unsere größte Industrie irgendwie, die gerade ein Riesenproblem hat, da braucht es einfach Investitionen. Genauso brauchen wir aber auch Investitionen in unsere Infrastruktur. Also wenn wir uns das angucken, wir haben marode Straßen, irgendwo Brücken fallen mittlerweile schon zusammen und ÖPNV und so weiter, wir kennen es alles. Es wird einfach irgendwie alles schlechter und man sieht nicht, dass der Staat sagt, hey, wir wollen da jetzt richtig rein investieren und für eine gute Infrastruktur sorgen. Und da sagen wir, genau das muss aber passieren. Also wir müssen wieder gute Straßen haben, gute Anbindungen, gutes Internet, gute Krankenhäuser und so weiter. Genauso sieht es auch aus mit der Daseinsvorsorge. Also wenn wir uns angucken, die meisten in meinem Alter fragen sich, hey, nicht mehr, wie investiere ich richtig in meine Rente, sondern kriege ich überhaupt noch mal eine Rente? Und das kann natürlich nicht sein. Also da brauchen wir auch ganz klar Investitionen und Zusagen der Politik, dass da investiert wird. Ein weiteres Thema ist dann zum Beispiel, dass wir fordern, dass wir einen kostenlosen ÖPNV haben und gleichzeitig auch einen Ausbau, weil ich zum Beispiel jetzt hier in Baden-Württemberg, ich lebe ein bisschen weiter außen. Ich habe mal geguckt, wenn ich zur Arbeit morgens mit den Öffis fahren würde, dann bin ich da, glaube ich, mindestens 3 Stunden unterwegs. Wenn ich um 4 fahre und wenn ich was später fahre, dann irgendwie 5 schon. Das kann natürlich nicht sein. Genauso habe ich einen neuen Azubi, der ist noch minderjährig, der kann noch nicht fahren. Zur Berufsschule fährt er auch irgendwie 4 Stunden oder so. Sage ich Respekt, verstehe aber auch, warum viele dann vielleicht sagen, okay, da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb brauchen wir da einfach auch Stärkung des ÖPNV und den Ausbau, weil nur dann bringt auch kostenloser ÖPNV was. Eine weitere Forderung, die wir dann haben, ist Verbesserung im jungen Wohnen. Da konnten wir auch schon einiges erreichen, wollen aber auch gerade da nochmal für Azubis einiges machen, denn viele der Verbesserungen, die wir da gesehen haben, sind für Studierende. Das ist absolut super. Wir fordern natürlich, dass junges Wohnen für alle Leute möglich sein soll. Und dafür ist es einfach wichtig, dass wir eine Bauoffensive haben, also tatsächlich auch neue Mietwohnungen, Azubi-Wohnheime, Studierendenwohnheime in Deutschland haben. Gleichzeitig wollen wir aber auch eine Mietpreisbremse beziehungsweise die aktuelle Mietpreisbremse verstärken, denn Mieten werden immer teurer und wer sich sowas nicht leisten kann, kann dann vielleicht auch keine Ausbildung einfach so mal eben anfangen. Dann fordern wir noch die Gleichstellung für Dualis, ein Thema, an dem wir natürlich schon lange arbeiten und auch schon viele Verbesserungen haben. Trotzdem sind Dualis aktuell noch nicht gleichberechtigt laut Gesetz, das wollen wir auch ändern. Dann wollen wir noch die umlagefinanzierte Ausbildung. Wir haben ja schon die Ausbildungsgarantie vor einer Weile gefordert, konnten die so auch schon einigermaßen umsetzen. Doch die Politik hat da ein großes Ding rausgelassen, nämlich diese Umlagefinanzierung. Wir sagen ja mal so spaßhaft ein bisschen, wer nicht ausbildet, wird umgelegt. Das Konzept bedeutet einfach, viele Betriebe oder jeder einzelne Betrieb in Deutschland profitiert natürlich davon, dass Leute ausgebildet werden und ausgebildet sind und dass sie Fachkräfte bekommen. Tatsächlich bilden aber die meisten Betriebe in Deutschland nicht aus. Und da wollen wir einfach sagen, okay, Betriebe, die ausbilden, die sollen finanziell unterstützt werden, um eine gute Ausbildung zu machen. Und Betriebe, die eben nicht ausbilden, sondern nur von der Ausbildung profitieren, die sollen dementsprechend auch dafür dann zahlen, dass ausgebildet wird. Das sind unsere Forderungen. Und natürlich wollen wir dann noch weitere Themen wie immer mehr Mitbestimmung. Also, dass wir natürlich auch als Aktive im Betrieb, auch als Betriebsräte und Jaffis mehr mitbestimmen können, um diese ganzen Themen auch umzusetzen.
Danke, dass du da nochmal so einen breiten Überblick über die Forderungen gegeben hast. Das waren ja jetzt teilweise große, teilweise aber auch konkrete Forderungen, wenn es dann um den ÖPNV geht, was du auch nochmal gut dargestellt hast, wie das aussehen kann, wo ich schlucken musste bei den 4 bis 5 Stunden Arbeitsweg teilweise. Aber jetzt haben wir eben diese großen Forderungen, die sind so beschlossen. Wir haben das Positionspapier und wir haben jetzt auf der einen Seite den Vorteil, wenn wir das als Gewerkschaftsjugend beschließen, dann können wir uns eben in allen Einzelgewerkschaften unter dem DGB dahinter versammeln und haben nochmal eine größere Schlagkraft. Aber es gibt natürlich nicht nur dieses Positionspapier, sondern es gibt auch jetzt auch ein bisschen mehr, um diese Position auch nochmal nach außen zu tragen, oder? Also was sollten denn jetzt vielleicht auch alle machen, die zuhören und sagen, ja, bei der Bundestagswahl wollen wir mitmobilisieren und wo kriegen wir da Sachen für? Und wie können wir das dann umsetzen? Was für Tipps hast du parat?
Also das Wichtigste ist natürlich, mit den Leuten drüber zu reden. Also sei das jetzt, egal ob Social Media oder privat oder im Betrieb oder in den Unis, redet einfach darüber, was haben wir für Forderungen, warum sind diese so wichtig, wie kommen die bei den Leuten an und versucht das einfach nach draußen zu tragen. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, diese Forderungen an die Politik auszutragen. Das heißt, versucht mit euren Abgeordneten Kontakt aufzunehmen, sprecht Politiker direkt an, ladet die vielleicht zu euren OJA-Sitzungen mal ein, dass ihr über solche Themen auch mit euren Politikern am Ende sprechen könnt, weil an die gehen ja diese Forderungen, die sollen ja am Ende auch umsetzen mit uns gemeinsam. Natürlich bieten wir euch auch einiges, also es gibt vom DGB einiges an Merch dazu. Mein absoluter Favorit sind so kleine Taschentuchboxen, wo dann auch nochmal dieser Slogan draufsteht, heul doch durchgestrichen und wähl doch drüber, also Tränen abtupfen und es geht los oder es geht weiter. Es gibt noch Schals und so weiter, das übliche Merch, ich glaube, das kennt ihr alles. Geht da einfach auf eure Gewerkschaften lokal zu und versucht da gemeinsam diese Themen rauszutragen.
Du bist ja jetzt selber, habe ich dich schon anmoderiert, beim Autozulieferer ZF LiveTech beschäftigt. Und wir haben es auch schon angetippt, die Automobilindustrie und auch die Zuliefererbranche dahinter sind gerade die Branchen, wo es eine Einmeldung nach der nächsten regnet. Es ist nicht so besonders einfach. Was sind denn jetzt Themen, die du schon angesprochen hast, die für euch jetzt besonders wichtig sind?
Also einerseits habe ich ja gerade schon angesprochen, in der Ausbildung ist es unglaublich wichtig, dass wir die Ausbildung wieder attraktiver machen. Bei uns ist es so, wir haben jetzt nicht den kompletten Mangel, dass irgendwie keiner mehr sagt, er will bei uns eine Ausbildung machen. Das sieht in anderen Regionen, bei anderen Betrieben natürlich ganz anders aus. Trotzdem merken wir auch, dass die Bewerberzahlen insgesamt ein bisschen zurückgehen. Gerade da brauchen wir eben Möglichkeiten, um die Ausbildung attraktiver zu machen, um auch gerade jungen Menschen, die zum Beispiel noch kein Auto haben, das einfacher zu machen, auch zum Betrieb zu kommen. Weil wenn ich jetzt nicht gerade eine liebe Mama oder einen lieben Papa habe, der mich morgens zur Arbeit fährt, dann habe ich als Minderjähriger vielleicht nicht unbedingt eine Chance, zum Betrieb zu kommen. Ganz großes Thema bei uns natürlich, Transformation, Automobilindustrie ist gerade irgendwie eine sehr ungewisse Lage und gerade da wollen wir eben auch diese Zukunftsinvestitionen, also dass der Staat sagt, wir unterstützen deutsche Arbeitgeber und wollen die Industrie wieder stärken. Gleichzeitig fordern wir natürlich aber auch von den Arbeitgebern dann wieder Beschäftigungssicherung davon. Das ist für uns unglaublich wichtig.
Kannst du vielleicht auch nochmal da so einen kleinen Blick hinter die Kulissen bei euch jetzt, vielleicht im Ortsjugendausschuss oder im Gremium, im Betrieb auch nochmal geben, was ihr vielleicht schon plant, auch mithilfe der Kampagne jetzt für die Bundestagswahl umzusetzen an Aktionen?
Jetzt muss ich natürlich sagen, gerade ist irgendwie die ganze Weihnachtspause bei uns mitten Dezember, deshalb sind wir jetzt noch nicht so super aktiv, trotzdem planen wir natürlich auch schon mal und wollen eben auch mit Politikern lokal sprechen im OJA, um diese Forderung umzusetzen, um einfach laut zu sein und zu zeigen, wir stehen auch dahinter. Genauso spreche ich natürlich auch mit meinen Kollegen und gerade den Azubis im Betrieb über diese Forderungen und rede mit denen darüber, ob sie nicht auch Lust haben, aktiv zu werden, und ich glaube, das solltet ihr genauso machen.
Ich würde auch sagen, nehmt Alex da beim Wort und tut es ihm gleich. Wir packen euch natürlich den Link, wo es zu dem Positionspapier und zu der Kampagnenseite geht des DGBs, in die Shownotes. Aber Alex hat es vorhin auch nochmal gesagt, ich würde es aber gerne nochmal betonen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist jetzt noch nicht so viel Musik bei euch im Umfeld in dem Thema, ihr wollt aber gerne Aktionen voranbringen, geht auf eure Jugendsekretäre vor Ort in den Geschäftsstellen zu, die unterstützen euch da gerne, an das nötige Material zu kommen. Packt Sachen auf Social Media, seid laut, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit bis zur Bundestagswahl, aber viele Themen, die beachtet werden müssen. Alex, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir nochmal hier kurz vor Jahresende zu quatschen, und wünsche dir natürlich dann auch einen erfolgreichen Start, auch mit den Kollegen dann im Betrieb, auch in der Bundestagswahlkampagne natürlich.
Ja, vielen Dank, Linda, und danke, dass ich da sein durfte.
Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, danke, Alex, für das spaßige Gespräch.
Ja, danke, Alex, auch von mir. Und auch nochmal danke, dass du für uns den Kickoff zur Kampagne mitmoderiert hast. Wir starten jetzt im Januar ja auch richtig durch und geben Vollgas. Linda, du hast mit Alex drüber gesprochen, über unsere Forderungen reden, Aktionen planen, in Social Media aktiv sein. Das alles ist uns vor der Bundestagswahl ja total wichtig. Und großes Thema sind dann natürlich auch die Zukunftsinvestitionen. Wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen.
Wir machen damit auch gleich weiter. Ich wollte dich aber auch nochmal fragen, Svenja, gibt es denn da jetzt noch andere Unterstützungsangebote auch von der IG Metall-Jugend aus, als über die Materialien, die jetzt für die Kampagne jetzt auch zur Verfügung stehen?
Ja, auf jeden Fall. Wir unterstützen da natürlich kräftig und haben jetzt bald noch ein paar Dinge zur Vorbereitung in petto, auch für die OJAs und für die JAF-Gremien. Ihr kennt sie vielleicht schon, unsere Online-Sessions, die wir letztes Jahr hatten, die Online-Sessions der Social Media Academy. Und diese werden jetzt vor der Bundestagswahl zu OJA-Sessions, so nenne ich die jetzt einfach mal. Heißt, ihr könnt euch im Ortsjugendausschuss mit dem Thema Social Media beschäftigen, analysieren, euch schulen lassen und auch schauen, wie man da selbst aktiv werden kann. Und es wird auch einen Aktionsleitfaden geben mit Tricks und Tipps für Aktionen für euren OJA oder eure JAF. Also bleibt gespannt und ich würde sagen, gutes Planen im Januar.
Zukunftsinvestitionen, das war jetzt immer so das Thema, um das wir gekreist sind im Gespräch mit Alex, aber du hast es auch gerade nochmal angesprochen. Und ein Begriff, der da immer wieder fällt und der ja auch die Ampel letztendlich so ein bisschen zum Bruch getrieben hat, ist die Schuldenbremse. Und wir wollen uns nochmal so ein bisschen die Zeit nehmen, um an dieser Stelle für alle, die sich noch nicht genauer damit beschäftigt haben, über diesen Begriff und was das überhaupt ist, die Schuldenbremse, zu sprechen. Weil man das Gefühl hat, das könnte jetzt irgendwie die Wahl entscheiden. Und für uns ist das auch tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema als Gewerkschaftsjugend. Vielleicht erstmal ganz basic von vorne anfangen. Schuldenbremse, Svenja, was ist das eigentlich? Was soll das sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben den Begriff, glaube ich, die letzten Monate alle immer wieder gehört, nicht nur heute hier bei unserer Podcast-Folge. Die Schuldenbremse, das ist ein verfassungsrechtliches Instrument. Damit wird die Neuverschuldung des Bundes und der Länder begrenzt. Und jetzt eine Zahl. Dabei muss der Bund seine strukturelle Neuverschuldung, so heißt das, auf 0,35% des Bruttoinlandsproduktes beschränken. Da sind aber auch Ausnahmen möglich, zum Beispiel in wirtschaftlichen Krisen oder in außergewöhnlichen Notlagen wie in Pandemien, wobei dann zusätzliche Schulden in einem Tilgungsplan geregelt werden müssen.
Und man hat jetzt auch in den Nachwehen der Ampel auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, so wie Lindner ja auch die Schuldenbremse verteidigt hat als wichtigen Eckpfeiler unserer Verfassung, dass das so ein Grundpfeiler unseres Landes wäre, den es eigentlich schon immer gegeben hat. Dabei ist das noch gar nicht so alt, diese Idee der Schuldenbremse, ne?
Ein paar Jahre schon, aber noch nicht so Ewigkeiten her. Die Schuldenbremse, die wurde 2009 unter der damaligen Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeführt. Und verantwortlich für die Ausarbeitung war da vor allem der damalige Finanzminister Peer Steinbrück. Die Regelung entstand da als Reaktion auf die globale Finanzkrise, die es da ja gab, und wurde im Rahmen der Föderalismusreform 2 ins Grundgesetz aufgenommen. Die wurde da tatsächlich mit breiter parteiübergreifender Unterstützung im Bundestag und im Bundesrat beschlossen, um die Staatsverschuldung an der Stelle langfristig zu begrenzen.
Ja, mir kommt's langsam so ein bisschen wieder. Ich fange auch an, mich zu erinnern, jüngere Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht so ganz, aber ich glaube, bei uns klingelt da schon was. Die Finanzkrise 2008, 2009, die hat ja wirklich erhebliche Auswirkungen auf die Staatshaushalte weltweit, aber auch in Deutschland. Um Banken zu stabilisieren, hat damals und die Wirtschaft zu schützen, haben damals die Staaten umfangreiche Rettungspakete auf den Weg gebracht, was die Staatsverschuldung stark ansteigen ließ. In Deutschland stieg die Schuldenquote in kurzer Zeit auf über 80%, das muss man sich mal vorstellen. Und die Einführung der Schuldenbremse, das haben wir jetzt öfter schon angetippt, war einfach eine Reaktion darauf, um so eine dauerhaft hohe Verschuldung zu vermeiden und in zukünftigen Krisen besser reagieren zu können, weil Teil, du hast es gerade schon gesagt, dieser Schuldenbremse eben auch ist, wenn man in Notlagen reagieren muss, dann muss man trotzdem einen Tilgungsplan aufstellen, um eben sicher zu sein, dass man für die Jahre, die nicht so fett sind, wo es dann so ein bisschen an die Reserven gehen muss, dass man dann eben auch Reserven hat. Und die Schuldenbremse an sich wurde somit als langfristiges Instrument eingeführt, um Haushaltsdisziplin zu fördern, so kann man es sagen, und das Vertrauen der Finanzmärkte auch in die Stabilität Deutschlands zu sichern. So, jetzt haben wir das erstmal geklärt, etabliert. Was ist das eigentlich? Wie sind denn die Positionen der Gewerkschaftsjugend zu der Schuldenbremse?
Ja, danke dir da auch nochmal für die Erklärung gerade. Alex hat es ja eben schon im Interview ganz gut erklärt. Gemeinsam mit der DGB-Jugend haben wir uns da auf den Weg gemacht und haben wir ein Positionspapier beschlossen, das unsere Forderung, also die Forderung der Gewerkschaftsjugenden, zur Bundestagswahl enthält. Und wenn man da jetzt ganz praktisch, auch Tipp an euch, auf die Homepage der DGB-Jugend in den Bereich zur Bundestagswahl geht, kann man einfach googeln, dann landet man da, dann sieht man ganz oben, in die Zukunft investieren, Schuldenbremse abschaffen. Warum? Weil das Beharren der Politik auf die Schuldenbremse tatsächlich dramatische Auswirkungen auf unsere Zukunft hat. Daher ja auch der Begriff Zukunftsbremse, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Folge sind nämlich mangelnde Investitionen. Die braucht es aber, und zwar massive Investitionen für eine nachhaltige Industrie sowie die öffentliche Infrastruktur und auch Daseinsvorsorge.
Und wer jetzt unserem Sinnieren über die Schuldenbremse gefolgt ist, der wird sich wahrscheinlich schon denken, die Haltung zur Schuldenbremse von den einzelnen Parteien und in den Parteiprogrammen ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich fragt, wie könnte die Politik in den nächsten Jahren aussehen. Ist das der Punkt, wo wir im Wahlkampf nochmal gezielt hinsehen, Svenja?
Na, also ich werde da ganz genau drauf schauen, denn wir brauchen dringend gute Rahmenbedingungen für die Industrie durch Investitionen, durch einen Industriestrompreis, durch die Förderung von E-Mobilität und durch soziale Sicherheit. Und das sind ja auch all die Dinge, darüber haben wir aus verschiedenen Perspektiven die ganze Folge über schon gesprochen. Und darauf werde ich auch ganz genau schauen im Bundestagswahlkampf. Und ihr werdet es von mir die nächsten Folgen sicherlich noch ein paar Mal hören, am 15. März auch auf die Straße gehen.
Und damit sind wir schon am Ende der ersten Folge für dieses Jahr angekommen. Svenja, deine erste Folge als Bundesjugendsekretärin, wie war es für dich?
Spannend. Schön, dass du fragst. Ich hoffe für alle anderen auch. Tatsächlich nochmal anders als vorher, wobei ich die Situation natürlich kenne, hier mit dir zu sitzen und ein bisschen zu quatschen. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, hier den großen Rundumschlag zu machen.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass immer der oder diejenige, die dann die Podcast-Moderation mit mir übernimmt, einer ja sympathischer ist als der andere. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Folgen auch mit dir. Und ich würde sagen, ihr habt jetzt eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer, genug zu tun. Das war es jetzt von uns erstmal. Die nächste Folge von Edelmetall gibt es am 3.2. Und erstmal einen guten Start ins neue Jahr für euch.
Genau, bis dann.
Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.